Doch, Osman.
Gerne.
Ja. Als ich das erste Mal angesprochen war von Gott, da war ich 14 Jahre. Ich habe gern Bibel gelesen, habe auch mein Leben an Gott gegeben. Aber irgendwo hat das dann auch wieder aufgehört. Ich habe mir dann in der Zeit, wo das langsam nachließ, ein Kreuz hier so auf die Hand gemalt. Und eigentlich so wie dann das Kreuz da wegging, ist auch mein Glaube verschwunden. Ich wusste damals nicht, wie wichtig es ist, dass man als Christ nicht alleine, so als einsamer Mohikaner durch die Welt geht, sondern dass man das zusammen machen muss, dass man Gemeinschaft nötig hat, andere Christen. Später, als Gott mir dann eine zweite Chance gegeben hat, war mir das sofort klar. Da war ich gleich in ganz vielen Kreisen, weil mir das einfach wichtig war, zusammen zu sein mit Christen, dass man sich gegenseitig ermutigt und gegenseitig unterstützt. Gemeinschaft. Lieber gemeinsam als einsam. So könnte man auch diesen Predigttext jetzt überschreiben. Der Predigttext, der steht in Apostelgeschichte 2. Wer eine Bibel dabei hat, der kann das gerne aufschlagen. Apostelgeschichte 2. Und ich habe mir überlegt, ich mache da so drei Punkte. Die drei Punkte haben alle irgendwo ein G drin, wie Gemeinschaft. Und so auch der erste Punkt, geschwisterliche Gemeinschaft. Ab Vers 42 steht da, sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. Jeden Einzelnen ergriff eine tiefe Ehrfurcht vor Gott. Und durch die Apostel geschahen viele Wunder und außergewöhnliche Zeichen. Tag für Tag, das ist dann ab Vers 46, Tag für Tag waren sie einmütig im Tempel zusammen, trafen sich in ihren Häusern zum Brechen des Brotes und zu gemeinsamen Mahlzeiten. Alles geschah mit jubelnder Freude und redlichem Herzen. Wie Brüder und Schwestern waren die da zusammen, geschwisterliche Gemeinschaft. Aber was waren das für Brüder und Schwestern? Da gab es Matthäus, den Steuereintreiber. Die waren damals überhaupt nicht beliebt. Heute ist das ja alles ganz anders, aber damals schlimm. Dann gab es den Fischer Petrus, der war so ein bisschen vorschnell. Der wusste die Dinger schneller, wie man sie eigentlich wissen kann, aber wusste er schon. Dann gab es den Arzt Lukas, der hat diese Geschichte aufgeschrieben, Apostelgeschichte und das Lukas-Evangelium. Dann gab es auch die Mutter von Jesus, die hat sich auch angeschlossen den Jüngern. Die Maria Magdalena, die von Dämonen besessen war, die war da dabei. Und dann gab es auch noch ein paar Terroristen, Zeloten, die waren auch unter den Jüngern. Also eine Gemeinschaft, wo man sich überlegt, die kommen unter normalen Umständen nicht zusammen. Also wenn jetzt, sagen wir, jemand für Fußball schwärmt, Dortmund, und dann trifft man sich mit Schalke-Fans, das ist ein bisschen schwierig. So kann man sich das vorstellen, aber die haben das. Geht es noch, ja?
In der Familie geht's.
Ja, da muss es dann, ja. Geschwister damals, guter Vergleich, genau die gleichen Verhältnisse wie da. Man braucht irgendwo eine Einheit, wo man mit der Unterschiedlichkeit trotzdem zusammenpasst. Wo man vielleicht autoverrückt ist. Ich weiß nicht, ob das hier jemand ist. Mich faszinieren Autos, besonders der neue Mercedes AMG Project One. Den kann ich mir natürlich nie kaufen, kostet 2,5 Millionen. Aber das Faszinierende für mich daran ist, dass der einen hybriden Formel 1 Motor hat. Und zwar ist der von letztes Jahr, mit dem der Hamilton gewonnen hat bei Formel 1. Okay, aber also Leute, die da begeistert sind, die erzählen und sind voll davon. Und was das mit dem Hybriden, dass es sogar drei Motoren sind, das alles, was ihr jetzt wissen wolltet, aber so geht es dann. Aber die waren nicht nur von ihren Steckenpferden begeistert, also wie man das mit den Radieschen besser macht oder bessere Farbe fürs Haus oder wie das mit den Diäten gut geht und welche Kleider angesagt sind. Also da haben die sich irgendwie auch alle drüber unterhalten. Aber letztendlich war so das Hauptthema, das Gemeinsame, dass sie Jesus Christus gemeinsam hatten. Und das hat auch ihre Gemeinschaft bei allen Unterschieden, die gehabt haben, zusammengebracht. So dass man lesen kann in den Vers 46 über jubelnde Freude, wenn die zusammen waren, und redliche Herzen. Also eine ganz tolle Gemeinschaft, die die hier gehabt haben. Diese geschwisterliche Gemeinschaft, die war im Bibellesen und fixiert auf Jesus. Im Text steht, dass sie zusammenkamen bei der Lehre der Apostel. Aber was haben die Apostel gelehrt? Nichts anderes, was Jesus ihnen erzählt hat. Sie hatten es über die Wunder von Jesus, über seine Worte, über die Unbestechlichkeit, die bei ihm war, sein Tod, seine Auferstehung, das Vorbild, das er gegeben hat und alles auf Basis von der damaligen Bibel, also dem Alten Testament. Das ist schon mal interessant, das ganze Alte Testament mal durchzulesen im Hinblick, was steht da nicht alles über Jesus geschrieben. Das war eine ganz, ganz wichtige Basis. Und sie kamen auch zusammen. Es drehte sich hauptsächlich um Jesus. Sie kamen zusammen, öffentlich im Tempel. Jetzt war der Tempel damals nicht irgendein Ort, sondern das war der Hauptplatz sozusagen in Jerusalem, weil in Jerusalem drehte sich alles um Religion, alles um Tempel. Die Haupterwerbsquelle war auch der Tempel. Also das war total das Zentrum, wo sie sich getroffen haben. Und gleichzeitig haben sie sich noch privat in den Häusern getroffen, wie man hier auch liest, zum Brotbrechen. Aber ich bleibe mal ganz kurz bei diesem Zentralplatz Tempel. Stellt euch mal Auer Erkenschwick vor. Und was ist da das Zentrale? Wo sammeln sich da die Leute? Wo findet man die meisten Leute? In Jerusalem musste man damals in den Tempel gehen. Da waren Riesenanlagen mit Säulengängen, wo die Leute sich treffen konnten. Vom Marketing her, sage ich jetzt einfach, was heißt das? Third Place? So der, wo ist die Wohnstube der Gesellschaft? Wo kommen die Leute gern zusammen? Und genau da waren die Christen ein wunderbares Vorbild, aber gleichzeitig waren sie auch zu Hause zusammen. Und um was ging es? Um Bibellesen, um Jesus. Und es ging zu Hause auch um Brotbrechen. Das Brotbrechen war kombiniert mit einer Mahlzeit. Brotbrechen war damals bei den Juden so, es gab ein Fest und dann hat der Hausvater immer zu dem Fest das Brot gebrochen. Und genau das hat Jesus ja aufgegriffen im Abendmahl. Da war auch nicht nur Abendmahl, wie wir das heute kennen, sondern sie hatten da gegessen. Und das hatten die Leute damals auch getan. Sie kamen zusammen, sie haben das Abendmahl kombiniert mit einer Mahlzeit. Dass sich das gelöst hat voneinander, das ist erst später passiert. So ein Stück weit, ein Grund wird geschrieben im Korintherbrief, da gab es Riesenprobleme. Die einen, die haben sich da vollgefuttert und die anderen, die mussten da halb hungern. Und dann hat man dann irgendwann mal die Dinge getrennt. Aber in der Anfangszeit war das zusammen. Also das Abendmahl, das war eine riesen Mahlzeit. Eine Mahlzeit, die auch in der damaligen Situation Verbundenheit dargestellt hat. Also man hat damals nur mit den Leuten gegessen, das wird wahrscheinlich heute das Gleiche sein, die man gern hat, mit denen man gern zusammen ist, mit denen man gemeinsam etwas tun möchte. Das war die tiefste Gemeinschaft. Und bei den Leuten war noch irgendwas anderes. Da hat man etwas gespürt, diese redlichen Herzen und diese echte Freude. Wenn ich nochmal zurückgehe in die Zeit, wo ich zum Glauben kam, da war es so, dass bei meinen Freunden, da gab es hauptsächlich so Wettkampfsprüche. Was meine ich damit? Wer ist der Schnellste? Wer hat das coolste Auto, die tollste, teuerste HiFi-Anlage? Wer weiß am besten über Fußball Bescheid und so weiter? Alles so ein bisschen Wettkampf. Und so mehr oder weniger der das alles am besten, der stand so als Nummer eins und die anderen, das war jetzt nicht so wichtig. Oder wie war es mit dem Verdienst? Wer ist der Klugste? Und Freude gab es da auch, aber vor allen Dingen Schadenfreude. Also wenn irgendjemand mal was falsch gemacht hat, dann haben alle recht herzlich gelacht. Aber einfach Freude, dass man froh ist, dass man sich zusammen sieht, was zusammen tun kann, das war eher weniger. Das kam dann, wenn dann Alkohol ins Spiel kam, dann waren natürlich alle wieder lustig. Aber das ist bei dieser Gemeinschaft, dieser christlichen Gemeinschaft, die wir hier lesen, ganz, ganz anders gewesen. Da ging es nicht um, wer ist der Beste oder der Tollste, sondern da ging es um Jesus und dass wir zusammen dahin kommen können. Da ging es auch nicht darum, dass man, obwohl man Freunde hat, einsam ist unter diesen Freunden, sondern dass man da so angenommen ist, wie man ist, dass man da auftanken kann. Eine wunderbare Gemeinschaft, die diese Christen hatten, echte Gemeinschaft, echte Begegnungen. Sie beteten gemeinsam. Da möchte ich euch mal etwas von unserer Gebetsgruppe, wir haben auch eine Gebetsgruppe, also bei unserem Open Living kommen 9, beim Gebet sind wir zu viert. Das ist, bei euch ist es wahrscheinlich viel besser. Die ganze Gemeinde sitzt im Gebet. Ich möchte einmal Reklame machen für diese gemeinsamen Gebetsgruppen. Also ich möchte euch mal mit Moslems unterhalten, die es ernst nehmen. Dann fragt die mal, was ist wertvoller, gemeinsames Gebet oder Einzelgebet? Dann sagen Moslems, die tiefgläubig sind, das gemeinsame Gebet ist 10-mal wertvoller wie das Gebet, das man alleine spricht. Ich möchte das jetzt nicht abwerten, aber bei uns ist manchmal diese Bedeutung des gemeinsamen Gebetes so unter dem persönlichen Gebet. Was ist da passiert vor 2 Wochen in unserer Gebetsgruppe? Ich war ein bisschen frustriert, so ähnlich wie du das gesagt hast, dass man da manchmal ein bisschen durchhängt. Ich hing da durch, weil wir für das Team keine Unterkunft gefunden haben. Und ja, wir hätten schon was gefunden, aber astronomische Preise, was man jetzt nicht zahlen hätte können. Und dann sagt einer im Gebet, er sei mal ermutigt worden von dem Spruch, pray, wait, trust. Also auf Deutsch, bitte, warte und vertraue. Und das hat mich total angesprochen. Ich habe mir auch gedacht, ja genau, du mischst dich jetzt da ab mit der Unterkunft zu suchen, aber du musst auch ein Stück weit warten und da muss auch Vertrauen da sein auf Gott, dass er da was tut. Es ging dann weiter in der Gebetsgruppe. Irgendwann klingelt dann das Telefon und ich gehe da nicht dran, weil wir sind ja am Beten. Aber das Telefonklingeln, das war genau die Gebetserhörung und das fand ich genial eigentlich von Gott. Wir haben schon viel darüber gebetet, aber dass er genau dann da zusammen, wenn man zusammen betet, dann da die Lösung schickt. Ich habe dann später zurückgerufen und dann hat mir jemand gesagt, ja, er hat sich da mit einer Frau unterhalten und die hat da und da so eine Ferienwohnung und das könnte doch was sein. Und tatsächlich, das war was. Wir haben jetzt letzte Woche die Sache unter Dach und Fach gebracht. Also beten, gemeinsames Gebet ist sehr, sehr, sehr wertvoll. Und das kann man auch wieder lernen von der ersten Gemeinschaft, von den ersten Christen, die da waren. Es gibt nicht nur diese geschwisterliche Gemeinschaft, Bibel lesen, Brot brechen, beten, sondern es gibt auch noch so etwas wie eine Art Gütergemeinschaft. Ich betitel das jetzt einfach mal so Gütergemeinschaft, muss ja alles mit G sein, deswegen heißt es jetzt hier Gütergemeinschaft. Ich lese mal den Vers und dann versteht er ungefähr, was ich da meine. Alle gläubig gewordenen aber bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte es und verteilte den Erlös an die Bedürftigen. Also damals gab es ja das Apostolische Sozialistische Sozialkomitee und die haben ja die Enteignung angeordnet, sodass jeder Gläubige direkt enteignet wurde. So war es eigentlich nicht. Also die Apostel haben nie da gefragt, dass die Leute da Geld geben sollten, sondern die Leute haben gesehen, hier gibt es eine Riesennot in Jerusalem und wir müssen da helfen. Also das Wichtigste an dieser Gemeinschaft oder auch Gütergemeinschaft war, dass das auf Freiheit beruht hat, auf Freiwilligkeit. Sowieso, wenn wir Gaben geben, sind wir auch im Korintherbrief, steht das auch an einer Stelle, sind wir angehalten, das aus freiem Herzen zu tun, freiwillig zu tun. Und genau so war es in dieser Zeit auch. Es war, weil es viele Bedürftige gab. Die Not, die war groß. Jerusalem muss man sich vorstellen als religiöses Zentrum dieser Zeit. Sie waren hauptsächlich beschäftigt mit Tempel. Reiche Leute waren die, die die Opfertiere verkauft haben oder die Nahrungsmittel für die Pilger verkauft haben. Das waren so die Reichen in Jerusalem. Dann gab es noch die Priesterschicht, die waren auch wohlhabend. Und dann gab es noch so eine andere Schicht, also die Herrscher, die da waren, die waren wohlhabend. Aber unter dem normalen Volk waren ganz, ganz viele Arme. Also man kann sagen, das Zentralproblem in Jerusalem, neben dem, dass sie Gott nötig haben, war, dass da große Armut geherrscht hat. Und die Gemeinde hat sich diesem Thema angenommen. Nicht, weil es angeordnet wurde, sondern weil die Leute das gesehen haben und gemerkt haben, hier müssen wir etwas tun. Das gab leider auch ab und zu mal Probleme. Ja, mit Geld ist immer so eine Sache, dass wenn man jemand mal so mal anstreichen hilft, das ist ja mal eine Sache, aber dann Geld oder dann auch noch was verkaufen. Jedenfalls gab es da Probleme, organisatorische Probleme gab es da. Die Gemeinde ist so explodiert, dass sie den einzelnen Tätigkeiten nicht mehr hinterhergekommen sind. Und dann haben sie die griechischen Witwen, also die Halbausländer, die haben sie vergessen bei der Versorgung. Da gab es Probleme. Oder dann war da so ein Spender dabei, der gemeint hat, er stellt das jetzt ganz groß dar, was er da gibt, und hat dann eigentlich gar nicht das gegeben, was er gesagt hat. Also da gab es schon ein paar Probleme. Aber trotzdem haben die Leute gesagt, es ist die Not trotzdem, auch wenn wir die Probleme da haben, um der Not zu helfen, wir helfen. Damals gab es keine Arbeitslosenversicherung, kein Sozialamt, Krankenkasse oder Rentenkasse. Das gab es da nicht. Die Leute, die sind ins Nichts gefallen, wenn zum Beispiel der erwerbstätige Ehemann gestorben ist, wie jetzt bei diesen Witwen. Die standen einfach vor dem Aus. Und die Gemeinde hat sich diesem Problem angenommen. Hier unten steht noch was, Fokus. Billy Graham, der hat ja auch angefangen mit Pro Christ, der hat da mal was Schönes gesagt im Hinblick auf Geld. Er hat mal gemeint, wo die Leute ihr Herz haben, das seht ihr, wenn ihr in ihre Bankauszüge schauen dürft. Also ihr seht es daran, wie die Leute ihr Geld ausgeben, was ihnen wichtig ist. Bei manchen sieht man das mehr, bei manchen sieht man das weniger. Aber irgendwo hatte der ein Stück weit recht. Wie wir mit unserem Besitz, mit unseren Gütern, wie wir damit umgehen, ist auch ein Stück weit ein Spiegelbild, wie wir die Liebe Gottes an andere weitergeben wollen. Das Ganze in dieser Gemeinschaft war, ich möchte mal sagen, so ein Gesamtpaket. Zum einen mal diese geschwisterliche, geistliche Gemeinschaft, aber auch die Gütergemeinschaft. Aber das war noch nicht alles. Es war nämlich auch eine gewinnende Gemeinschaft. Das ist der Vers 47. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angesehen. Täglich fügte der Herr solche, die gerettet wurden, ihrer Gemeinschaft hinzu. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angesehen. Täglich fügte der Herr solche, die gerettet wurden, ihrer Gemeinschaft hinzu. Eine gewinnende Gemeinschaft, von Gott begeistert. Also wir haben gestern Pokalfinale im Fußball gehabt. Wir haben es dann im Fernsehen angeschaut. Standard Lüttich, weiß nicht, ob jemand die kennt, hat gegen Racing Genk gespielt. Und die Fans, die sind ja total begeistert. Also wenn man denen normal auf der Straße begegnet, dann wundert man sich, ob die überhaupt reden können. Aber das macht im Stadion überhaupt nichts. Da können die nicht nur reden, sondern da können die auch noch singen und jubeln. Und die Standard-Fans, das sind ganz Verrückte, die bringen dann immer bengalisches Feuer mit. Die sieht man dann gar nicht mehr. Das ist alles so eingehüllt in Rauchschwaden. Und dann aber hören tut man die dann. Da weiß man ungefähr, wie viel dahinter so eine Rauchschwade sind. Also die sind begeistert von ihrem Fußballclub. Und bei dieser Gemeinschaft in Jerusalem sieht man, sie waren begeistert von Gott. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angesehen. Sie waren begeistert von Gott. Warum war das so? Da war der eine, der wurde aus seiner Armut herausgerissen. Wieder jemand anders hatte eine Krankheit, der wurde geheilt. Und da gab es viele, wahrscheinlich viele dieser Witwen, die total einsam waren, die endlich angenommen waren, ernst genommen wurden, die aufgenommen wurden. Und bei allem hatten sie Gott gefunden, der eigentlich wahrhaftig annimmt, der echt versorgt, der Einsamkeit echt lindern kann. Das war etwas, was die Leute da begeistert hat. Aber das war so sehr, dass es nicht nur bei ihnen blieb in der Gemeinschaft selber, sondern das strahlte auch nach außen an. Das haben die Nachbarn gesehen, wenn da plötzlich jemand geklingelt hat bei Witwe Bolte, die wird wahrscheinlich anders geheißen haben, bei einer Frau, die alleine ist, wo der Mann gestorben ist und das Essen vorbeigebracht haben, dann haben die untereinander getuschelt, ja, wo kommt denn jetzt plötzlich das Essen her, wir haben ja gar kein Sozialamt, ja, gab es damals noch nicht. Und es hat sich rumgesprochen, die Liebe von dieser Gemeinde, die war einfach sichtbar, die war nicht unsichtbar oder so, beschränkt sich auf irgendwelche Veranstaltungen in den Gemeinderäumen, sondern die ist nach außen getragen worden und hat das ganze Volk erreicht in Jerusalem. Man hat ja so, wenn man Gemeinde gründet, auch so seine Ziele. Wir haben so ein Riesenziel. Wir werden es wahrscheinlich nie 100%ig erreichen, aber wenn man 60% erreicht, finde ich es auch schon toll. Und zwar, stellt euch mal Folgendes vor. Wir hätten jetzt da die Gemeinde in Höchstensolder. Das sind 40, 50 Leute oder so. Oder vielleicht sind es auch mehr. Und dann plötzlich meint die Stadt, wir müssten die Gemeinde schließen. Dann wäre für uns die Frage, wer würde von Höchstensolder auf die Straße gehen und dagegen demonstrieren und nicht zur Gemeinde gehören. Also in Jerusalem hätten die da ganz schön gewettert, wenn die Gemeinde zugemacht hätten, weil die haben gesehen, was für eine Ausstrahlung die haben, dass sie für die Leute sind und nicht gegen die Leute sind. Also das ist eine Frage, die einen auch ein Stück weit herausfordert. Sind wir nur für uns selber da oder haben wir auch noch eine Aufgabe in der Gesellschaft, um die Liebe Gottes in Wort und Tat da hineinzubringen? Und jetzt muss man dazu sagen, das ist eigentlich zusammenfassend, was da steht, was Lukas geschrieben hat. Was heißt zusammenfassend? Lukas hat immer Ereignisse geschrieben, dann schreibt er eine kleine Zusammenfassung und dann kommen folgende Ereignisse, die aber auch in die Zusammenfassung hineingehören. Was sind die folgenden Ereignisse? Verfolgung. Also die hatten auf der einen Seite Ansehen beim Volk und sind auf der anderen Seite verfolgt worden und haben trotzdem noch in der Öffentlichkeit gewirkt. Also manche kommen ja dann auf die Idee, wir müssen dann umsteigen auf U-Boot-Christen, nur noch ab und zu ein Schnorchel rausgucken, ist die Luft rein und wenn es ist, dann können wir aussteigen. Aber das war in Jerusalem überhaupt nicht der Fall. Trotz der Verfolgung sind die weitergegangen. Sie haben, was Johannes schreibt, im ersten Johannesbrief wörtlich genommen. Da steht Johannes 4, Vers 18, Liebe kennt keine Angst. Liebe kennt keine Angst. Sie haben trotzdem weitergemacht. Und das war dann eine Gemeinde, die für die Leute trotzdem, die anderen haben das auch mitgekriegt mit der Verfolgung, aber war trotzdem eine Gemeinde, die andere Leute angezogen hat. Und es gibt viele Berichte, zum Beispiel von China, Da gibt es auch Verfolgung bei den Christen. Aber trotzdem sind die Gemeinden anziehend. Warum sind die Gemeinden anziehend? Weil die trotzdem nach außen wirken und sich den Mund nicht zuschnüren lassen, weil es weiter um den Vater im Himmel geht und weiter darum, seine Liebe weiterzutragen. Und Gott, was tut Gott? Gott fügt hinzu. Der fügt da gern hinzu. Also das war jetzt nicht so eine Freundesgruppe, wie ich erst erzählt habe, mit die einzige Freude ist die Schadenfreude und dann geht es immer nur um Wettkampf, wer ist der Erste, wer ist der Beste und so weiter. Da denkt Gott wahrscheinlich, ja, das weiß ich jetzt nicht, wenn die Leute frisch zum Glauben gekommen sind, soll ich da die dazufügen, lernen die da was oder fallen die nicht eher vom Glauben ab? Nee, da halte ich mich lieber mal zurück. Aber das war jetzt bei dieser Gemeinschaft überhaupt nicht der Fall. Es war eine anziehende Gemeinschaft, wo Gott Menschen hinzugestellt hat. Es war jetzt nicht so, dass die Leute, weil sie alle so toll waren, sind dann die Leute automatisch gekommen. Nein, es ist schon Gott, der das tut. Es ist Gott, der Leute neugierig macht. Es ist Gott, der Leute vorbereitend. Gott ist es, der Leute fragend macht. Und Gott ist es, der Leute auch dazu ansetzt, auf die Suche zu gehen, um so eine Gemeinschaft zu finden. Ich möchte zusammenfassen und zum Ende kommen. Ich denke, dass man von der Gemeinde in Jerusalem sehr viel lernen kann. Von ihrer geschwisterlichen Gemeinschaft, Jesus zentral, die Bibel, die gemeinsamen Essen, das Beten, echte Beziehungen, über ihre Gütergemeinschaft, dass es eine helfende Gemeinschaft war. Man hat die innere Not gesehen, die geistliche Not, aber die äußere Not hat man nicht vernachlässigt. Es war eine gewinnende Gemeinschaft, von Gott begeistert, angesehen im Volk und eine Gemeinschaft, wo Gott Menschen hinzugefügt hat. Amen. Ich möchte noch beten und für wen es möglich ist, der kann aufstehen. Ja, Herr, ich möchte dir danken, dass wir mit der ersten Gemeinde in Jerusalem so ein tolles Vorbild haben an Dingen, die man von dieser Gemeinde lernen kann. Ich möchte dich bitten, dass du uns da alle inspirierst, dass wir da alle angesprochen, angetan sind und dass du uns zeigst, welche Wege wir da gehen müssen im Hinblick auf Gemeinschaft, wie wir selber Gemeinschaft leben, was wir für andere bedeuten können. Amen. Schönen guten Morgen. Schön, dass wir wieder hier sein können. Diesmal ist die Angela auch mitgekommen. Unsere zwei, die gehen langsam so eigene Wege. Die Dorine ist auf dem Leiterwochenende, um eine Freizeit vorzubereiten. Und der Nathanael, der schwitzt hinter seinen Büchern. In Belgien ist es so, dass die vor den Ferien immer so einen Prüfungsabschnitt haben. Da haben die dann jeden Tag eins oder zwei Prüfungen und dann bereitet er sich da drauf vor. Ja, wir sind in Limburg, wo wir arbeiten. Das ist so eine Minengegend, so ähnlich wie bei euch da so in die Richtung. Und, aber die Zechen, die sind auch alle schon stillgelegt. Die letzte war hier, wo wir wohnen, in Solder, 1992. Aber trotzdem, das hat dann Auswirkungen. Wer lebt da? Wie sind so die Einkommensverhältnisse? Ja. Was machen wir da? Wir möchten da eine Gemeinde gründen und haben da vor 2 Jahren im September begonnen. Also wir sind da so 1,5 Jahre jetzt damit zugange. Für uns ist wichtig, dass wir uns in die Gesellschaft, die da ist, integrieren. Mit diesem Vers zum Beispiel, suche der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn, denn wenn ihr's wohl geht, so geht's euch auch wohl. Also man kann es machen, zum einen mal aus Liebe zu Gott oder aus purem Egoismus, weil wenn es denen gut geht, geht es uns ja auch gut. Der Vers hat für alle was. Und was machen wir da? Wir arbeiten mit bei einer Tafelarbeit. Das hängt natürlich auch mit der Minenvergangenheit zusammen. Wir haben ganz viele Leute mit Migrationshintergrund, auch viele Leute, Flamen auch, die in den Minen gearbeitet haben, die Arbeiter waren und dann auch irgendwann vielleicht mal Schwierigkeiten bekommen haben, in die Armut sind, und da arbeiten wir mit und verteilen Lebensmittel. Dann bin ich auch engagiert in der Schule von unseren Kindern, im Elternverein. Da gibt es ein großes Gebetsanliegen. Wir haben da bisher schon mal ein Team hinbekommen. Wir würden gern im nächsten Schuljahr 2 Teams dahinsetzen. Aber der Direktor, der wechselt. Mit dem jetzigen allgemeinen Direktor gibt es überhaupt keine Probleme. Gutes Verhältnis, aber der neue, den kennen wir noch nicht. Ich kann den ein bisschen kennenlernen im Elternverein. Ich sitze da auch in der Leitung und dann treffe ich den so alle 1-2 Monate. Das gibt gute Chancen, aber wir wissen nicht, wie er jetzt da eingestellt ist. Obwohl es eine katholische Schule ist, bremsen die alle Glaubensgeschichten so ein bisschen. Die haben da eine tolle Kapelle, aber unsere 2 waren da noch nie. Das stimmt nicht. Einmal waren sie schon. Die Dorina war mal, die macht Musiktherapie. Die haben ab und zu so Seminare. Ein Seminar ist Musiktherapie. Und dann haben die da in der Kapelle so transmeditativ irgendwie was dann mit Musik gemacht. Die Dorina hat gedacht, sie hört da nicht richtig, aber gut. So wird dann die Kapelle benutzt. Da weiß man ungefähr, wie es da so aussieht auf der Schule, also auch nicht anders wie auf euren Schulen oder wo eure Kinder hingegangen sind. Aber schön ist, dass wir da ein Stück weit mitarbeiten können und auch Teams dahin bringen können und vielleicht nächstes Jahr auch wieder. Dann bin ich noch in einem Filmclub. Wir schauen da Filme an und das ist jedes Mal eine gute Gelegenheit, um da zu sagen, wie man das selber sieht und ein Stück weit auch auf das Evangelium zu sprechen, zu kommen. Ich hoffe nur, dass die Leute dann nicht langsam so, oh ja, das erzählen die und es ist ja logisch, dass der das sagt, so dass das Herz nicht mehr berührt. Wichtig ist, dass es natürlich die Leute auch anspricht und sie dann nicht so eine geistliche Hornhaut entwickeln auf ihrer Seele. Dann hatten wir letztes Jahr 500 Jahre Luther. Ich glaube, hier in Deutschland geht es noch weiter. Kann das sein, weil das über das Kirchenjahr geht? Oder habt ihr jetzt hier keine Veranstaltung? War auch letztes Jahr. Ah ja. Ah ja, ja, ja. Was vorbei ist, ist vorbei. Ja. Wir müssen auch nicht übertreiben. Wir hatten da super viele Möglichkeiten. Wir konnten hier so eine Ausstellung aufbauen. Das ist nur so ein kleiner Teil. Da sind viel mehr Dinge. Da bin ich also Gott riesig dankbar, dass das geklappt hat, weil wir die ganze Ausstellung innerhalb von 14 Tagen selber gemacht haben, also selber aufgebaut. Und hier diese Bilder und die ganzen Texte. Und da sind wir riesig dankbar. Die Ausstellung, die stand da über einen Monat in der Bibliothek und da konnten dann Leute vorbeigehen und wir haben auf anderen Bildern gesehen, die haben da auch Sitzungen so zwischen der Ausstellung gemacht, haben Tische aufgebaut und dann drumherum um ihre Sitzung war dann oder so ein Hobbyclub, die saßen da, echt klasse, sodass das da doch ankam. Hier sieht man eine Schulklasse, die haben hier so ein kleines Anspiel gemacht, so zur Einleitung, die waren auch da. Und dann hatten wir einen Vortrag. Dieser Sprecher, der sollte eigentlich so, ich sag mal was, um 7 Uhr auftauchen. Er kam dann 7:45. Was macht man dann in der Dreiviertelstunde? Gott sei Dank habe ich ja diese Ausstellungen vorher gemacht und dann konnte ich eine Dreiviertelstunde den Leuten auch noch was erzählen über Luther. Und als er dann kam, war es für mich riesenspannend. Entweder sagt er dasselbe nochmal oder er widerspricht mir, noch schlimmer, weil der Fachmann war ja er, nicht ich, aber es war hervorragend. Der Herr hat es echt gut geleitet. Die Leute haben eigentlich zweimal etwas über Luther gehört, aber er kam von der Seite und ich kam von einer ganz anderen Seite. Also das war eine doch eine gute Sache. Und was auch toll war, ich habe hier sowas in der Hand, Das ist das, was wir danach im Anschluss machen wollten. Open Living haben wir das getauft. Und ich habe das nicht zum Schluss, also so nach der Veranstaltung, vorstellen müssen, sondern ich konnte das direkt am Anfang. Und dann kann man sich ein bisschen Zeit nehmen. Die Leute sind sowieso gespannt, was kommt da so alles. Und dann konnte ich das gut vorstellen. Das war natürlich auch toll. Und er hat auch hervorragend dann gesprochen zu dem Thema, hat auch ein Buch drüber gesprochen, geschrieben, wie das aussieht eigentlich in Belgien, was das in Belgien ausgemacht hat, diese Reformation und wie das da weiterging bis heute. Also viel hat er da nicht erzählt, er hat es schon kürzer gefasst, aber es war sehr gut. Dann konnte ich noch mit einem anderen Christen zusammen bei dem katholischen Arbeiterbund sprechen. Da hat man das Thema gehabt. Ich habe das Thema gewählt, 500 Jahre Reformation, Frederik der Weise, das war also der Chef vom Luther eigentlich, der Landesfürst. Und unser eigentliches Thema war 500 Jahre Religionskrieg. Das habe ich dann mal dem anderen Sprecher mehr überlassen, der hat vor mir gesprochen. Und ich habe mehr hier drüber gesprochen, ist gut angekommen. Das hat auch Kreise gezogen. In der Bibliothek hat mich jemand drauf angesprochen und bei der Tafelarbeit hat mich jemand drauf angesprochen. Also es ist sehr gut gewesen. Da bin ich Gott auch dankbar. Also man da das Richtige, das ist auch noch wichtig, das richtige Feeling für das Publikum, das da kommt. Was wollen denn die da hören und was spricht die da an? Man kann über Luther kann man ja unendlich viel erzählen, aber man kann sich ja aufs Publikum einlassen und das ging doch soweit ganz gut. Und das gab dann Auswirkungen, dass sich der Leiter bei mir entschuldigt hat, weil er bei diesem Vortrag nicht dabei war. Ich habe gedacht, was haben wir jetzt? Er wäre da so gern dabei gewesen. Und dass ich jetzt immer, wenn es Besprechungen gibt, die Andachten halten soll. Also das fand man schon riesig. Es ist so, die haben das zu diesem Verein, der heißt St. Vincentius, gehört es schon dazu, dass bei solchen Besprechungen Andachten gemacht werden. Aber es ist schon etwas, wenn man dann da gefragt wird, dass man das dann tun soll. Wir finden es eine tolle Chance. Auf der einen Seite helfen wir da ja praktisch mit, also geben wir der Liebe Hände und können unsere Liebe auch in Worte bündeln. Das ist schon eine tolle Auswirkung. Und was auch ist, dieser Open Living, ich konnte es ja sehr ausführlich vorstellen, dann weil der Sprecher so spät kam, da sind wir mit meistens 9, aber immer so ungefähr mit 7 Leuten. Hier ist ein Thema, Glück, das heißt auf Deutsch Glück, könnte man sich beinahe denken. Das war unser erstes Thema. Das nächste Thema geht über Krankheit und dann haben wir nochmal ein Thema und dann stoppt die Reihe. Und wir wollen das nächste Mal den Leuten sagen, wir möchten hier Gemeinde gründen und ob Leute sich das vorstellen können, sich bei uns anzuschließen, um da mitzumachen. Das ist ein Riesengebetsanliegen. Am 27. März ist dann das nächste Mal Open Living. Und das wäre gut, wenn sich da Leute anschließen. 2 haben uns schon zugesagt, also wir sind zu 4, aber es ist ein bisschen wenig, wenn man sich einen Gottesdienst vorstellt. 4 Leute, das wären dann also, dann sitzen vorne 4 und leere Stühle. Also einer, der spielt dann Klavier, der andere singt. Dann gibt es noch jemand, der den Dienst leitet und jemand, der predigt. Also Kinder dürfen noch keine kommen, aber also es wäre gut, wenn da Leute dazukommen. Die Dorina, wir sieht man sie auf unserem Trampolin, springt sie gerade hier so mit ihrer Geige. Die möchte gern ein freiwilliges soziales Jahr machen. Das fängt im September an. Und dann besucht sie von der Allianzmission unterschiedliche Gemeindearbeiten. Also in Italien, Österreich, Kosovo, Spanien, Belgien, wahrscheinlich Frankreich, Weißrussland. Also da zieht sie dann rum. Und das wäre auch ein Gebetsanliegen. Sie ist gerade dabei, so ein Gebetskärtchen zu erstellen, weil sie muss auch einen eigenen Support mitbringen. Und ja, aber das ist für sie alles ungewohnt, obwohl wir das eigentlich schon seit Jahren selber so haben. Aber kriegen die natürlich nicht mit. und ja, das muss sie gerade tun. Und wie ich auch gesagt habe, sie ist gerade auf so einem Vorbereitungswochenende von der Freizeit, da wollte sie auch gern mitarbeiten. Hier noch so ein paar Gebetsanliegen. Ein Riesendank für die nächsten Teams. Wir bekommen ja das nächste Schuljahr 2 Teams. Wir hatten da ein super Haus, aber das wird leider verkauft. Und dann mussten wir weiterschauen, um Unterkünfte zu bekommen. Ein Riesendankpunkt. Wir haben jetzt Unterkünfte. Dann Gebetsanliegen, dass Leute aus Open Living sich für die Startgruppe unserer Gemeinde anschließen. Und dann, was ich schon gesagt habe, der allgemeine Direktor vom St. Franziskus College, dass der uns wohlgesonnen ist und dass wir da weiterhin mit Teams kommen können. Ja, soweit von meiner Seite.